Ja, guten Morgen euch allen und vielen Dank für das Predigtlied. Super ausgesucht, passt klasse. Ja, das ist auch heute so mein erster Gottesdienst so im Corona-Modus. Ich hätte nie geglaubt, dass der Olles Börtchen mal so berühmt wird in dieser Zeit. Der hatte ja mal den Satz verbrochen, nebst Heiligen Geist ist Sauerstoff das Wichtigste. Also passt das bei uns also auch. Ja, ich habe euch ein Lied mitgebracht, ein Psalm. Mir sind also in den letzten Monaten die Psalmen wieder ungeheuer wichtig geworden. Der Psalter ist ja das Buch der Bibel, das alttestamentliche Buch der Bibel, das für die junge Christenheit bis heute das wichtigste Buch des Alten Testamentes war. Am meisten zitiert im Neuen Testament, am meisten gebraucht, am meisten gesungen. Es ist ein Schatz, es ist nicht nur das Liederbuch Israel, sondern auch ein Liederbuch der Christenheit geworden. 126 sind nur 6 Verse und ihr merkt, das passt wunderbar zu dem Lied, was wir gehört haben. Da war ja auch schon praktisch ein Stück Auslegung dieses Psalmes drin, das der Peter Strauch da gemacht hat. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man unter den Völkern sagen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Ja, ihr Lieben, Psalmen sind eigentlich ja nicht als Predigttexte in der Bibel gelandet und formuliert. Sie sind Gebete, sie sind Lieder von Menschen an Gott. Aber sie sind ja auch auf geheimnisvolle Weise beides, auch Gottes Wort an uns. Deshalb können wir sie auch mal auslegen und danach vielleicht ganz viel bewusster beten und singen. Dieser Psalm 126 ist ein Danklied, über 2500 Jahre alt. Aber es ist ein besonderes Danklied, geschrieben unter Tränen. Es erinnert so etwas wie an ein Spiritual, ein Freiheits- und Glaubenslied der amerikanischen Negersklaven. Eins heißt so, manchmal fühle ich mich wie ein mutterloses Kind. Bald, oh bald werde ich meine Last ablegen. Einmal kommt der Tag, da keiner mehr spricht vom Krieg. Einmal keine Prügel mehr. Drunten am Jordan werde ich meine Last ablegen und ich schaue über den Jordan, was sehe ich? Die Engel kommen und der schöne Wagen, um mich nach Hause zu führen. Nach Hause. Das ist sowas wie Rhythmus gewordener Freiheitsdurst. Das ist Ton gewordener Hunger nach Licht und nach Erlösung. Aber hier ist kein Baumwollfeld zwischen Montgomery und Birmingham, wo Negersklaven Wolle pflücken, sondern hier ist Wüste zwischen Jerusalem und Babel, wo Gefangene sitzen, ohne irgendwelche Aussicht auf Entlassung und Heimkehr. Mag sein, dass einigen von euch dieser Psalm auch bekannt ist als Bethel-Psalm. Wer mal in der Zionskirche in Bethel war, kann ihn lesen auf dem Bogen der Apsis, diesen einen Vers. Wir werden sein wie die Träumenden. Und wer das mal gehört hat, diesen Psalm gesungen von einem Chor in Bethel mit Kranken und Gesunden, der wird das nie wieder vergessen, diesen Sehnsuchtsschrei der gebundenen und gefangenen Glieder des Volkes Gottes, die ihre Glieder und ihre Sinne oft gar nicht mächtig sind. Aber ihre Gesichter werden anders, wenn sie mitsingen. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Ja, der 126. Psalm ist tatsächlich ein Loblied. ganz schlicht ein Loblied. Und mitten im Psalm steht ja dieser kleine Halbsatz, des sind wir fröhlich. Präziser übersetzt und so dem Urtext entsprechender könnten wir schreiben, wir sind in der Freude. Das ist ja ungeheuer, ist unglaublich, nicht? Menschen, die in der Fremde sind, sind in der Freude. Menschen, die an Heimweh leiden und krank werden, sind in der Freude. Menschen, die unheilbar erkrankt sind, sind in der Freude. Menschen, deren Beziehungen zerbrochen sind, sind in der Freude. Und gegen die Spottlieder der Sieger und die Klagelieder der Besiegten singen sie ihr Loblied. Wir sind in der Freude. Drei Gedanken sind mir dabei wichtig geworden. Der erste heißt, sie blicken zurück und danken. Wir wissen nicht, wann dieser Psalm zum ersten Mal gebetet worden ist. In der Gefangenschaft von Babel oder in den Heimkehrern in Jerusalem. Beides ist möglich. Und bei den Heimkehrern, die paar, die zurückgekommen sind, war das ja auch kein Zuckerschlecken. Israel war lang kein Land mehr, wo Milch und Honig floss. Der Tempel verbrannt, die Mauern eingerissen, Jerusalem sah aus wie Berlin 45. Und nichts, was irgendwo in Entfernung nur einer blühenden Zukunft entsprach. Und dann singen sie und beten, der Herr hat Großes an uns getan. Da staunt man. Die haben doch keinen Joint geraucht und besoffen waren die auch nicht. Hier wird nicht geträumt, hier wird nicht genachtwandelt, sondern hier wird bei vollem Bewusstsein und Verstand eine Erfahrung bezeugt. Diese Leute müssen Wunder nicht erst erleben, erfahren. Sie haben die Wunder bereits erfahren. Nur darum, weil Wunder bereits hinter ihnen liegen, sind sie so zuversichtlich, dass Wunder eben auch vor ihnen noch sind. Ja, noch genauer, das Große, das sie für die Zukunft erwarten. Das hat Gott ja schon getan. Das ist eigentlich schon da. Des sind wir fröhlich. Wir sind in der Freude. Die Freude, die die Zukunft bringt, ist schon angebrochen. Und sie können singen, dann in der erfüllten Zukunft einmal wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und das letzte Lachen und Rüben hat bereits schon angefangen. Wir sind Glückskinder. Wir sind Wunderkinder. So singt Israel. Auserwählt, herausgehauen aus dem Elend in Ägypten. Hindurchgeschleust durchs Rote Meer. Durch die Wüste geführt ins verheißene Land. Und dann über die Höhen und Tiefen seiner Geschichte, durch Verschuldungen, durch Niederlagen, immer wieder am Abgrund des Untergangs, am Rande der Ausrottung. Und noch immer wieder da, nicht auszulöschen, durch keinen Holocaust zu vernichten. Immer wieder neu und entstanden und getragen. Ein bares Wunder der Weltgeschichte, Israel. Ein bares Wunder. Anders ist es nicht zu erklären. Und wir Christen, können wir da mitsingen? Wir müssten ja eigentlich schon eine ausgeprägte Demenz haben, wenn wir da nicht mitsingen könnten. Der Herr hat Großes an uns getan. Weihnachten, Karfreitag, Ostern. Sind das nur Träume, Geschichten von damals ohne Bedeutung für uns heute? Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Jesus, das sind Taten, Tatsachen geschichtlich geschehen, an uns und für uns. Nebulöse Menschheitsträume sind das nicht. Jedenfalls, wenn wir so versuchen, die Bibel zu verstehen, wie sie verstanden sein will. Paulus schreibt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherz gekommen ist. Also was keinem Menschen auch nur im Traum in den Sinn kam, das ist geschehen. Er selbst ist herabgekommen in das Elend der Gefangenen. Aber nun lebt er, ist auferstanden und frei. Und ist bei uns bis ans Ende der Welt. Das Große, das Entscheidende ist bereits passiert. Wir haben als Christen keine unbestimmte, keine nebulöse Sehnsucht mehr, sondern eine klare, eine gewisse Hoffnung. Und deshalb können wir getrost und noch viel lauter einstimmen in den Chor des alten Israels. Wir sind Glückskinder. Wir sind Wunderkinder. So, machen wir eine Spörtchenpause, ja? Oder? Also jetzt mit Sauerstoff geht es vielleicht noch besser. Auf den haben wir ja Einfluss, auf den Heiligen Geist nicht. Mal sehen, was wird. Zweiter Gedanke, sie blicken auf, hinauf und bitten. Habt ihr schon mal gemerkt, was die Beter des Psalmes nicht machen? Das, was wir so schrecklich gerne tun? Sie blicken nicht auf die Gegenwart und jammern. Was wird heute gejammert? Ne? Wie so ein kleines Virus, es wird gejammert, Tag ein, Tag aus. Und es gibt ja Zeiten und Zustände, die sind überhaupt nicht zu ertragen. Im Oktober habe ich so einen Tweet gekriegt von einem, der sagte, ich stelle meine Uhr nicht zurück. Das ja, muss man nicht noch eine Stunde unnötig verlängern. Kann man ja verstehen. Es gibt aber ja auch Menschen, vielleicht auch in dieser Gemeinde, die leiden so an ihrem ganz persönlichen Corona-Jahr. Der Job ist weg, eine Beziehung zerbrochen. Sie leiden an einer unheilbaren Krankheit oder trauern um einen geliebten Menschen. Was können Sie denn von diesem Psalm lernen? Was haben die Alten denn in ihrer Not gemacht? Sie ergeben sich nicht in Fatalismus, sie resignieren nicht, sie beten. Es sind gefangene Dürstende, die nach Gott schreien. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Darunter im Südland, in den Gebirgswüsten des Negev, kennt man ja diese ausgeglühten, ausgetrockneten Bachtäler. Und wenn man da steht, sagt man, da kann ja nichts wachsen. Und urplötzlich kommt der Regen und mit dem Wasser grünt alles und blüht. Die Leute damals waren Gefangene, waren Dürstende. Aber sie rufen nach Gott. Sie beten. Jo, beten können ist Gnade. Das ist mir wichtig geworden. Beten können ist Gnade. Und wer das nicht kann und kein Gegenüber hat, mit dem er redet, der ist arm dran. Es ist ja ein Zeichen unserer Freiheit. Das, was uns am deutlichsten von einem Tier unterscheidet. Wenn jemand sagt, beten bringt mir nichts, ich höre immer nur keinen Anschluss unter dieser Nummer, dann hat dieser Mensch wahrscheinlich noch nie im Psalm gebetet. Unsere 6 Verse in diesem Psalm sind ja nichts anderes wie ein Gebetslied. Nichts anderes. Und er wird, wenn er es denn ernstlich probiert, vielleicht eine ganz überraschende Erfahrung machen. Die uralten Worte, die wir beten, verwandeln sich im Gebet zu Gottes Botschaft an uns. Im Gebetswort leuchtet Gottes Antwort schon auf. Das ist das Spannende an dem Psalmen. Auf einmal ist wieder Lebensmut da, weil wir begreifen, dass Gott für uns schon getan hat und wir wissen, dass Gott auch in Zukunft für uns tätig werden wird. Das alte Gebetslied wird zum Lebenswort und zum Loblied. Wir sind Glückskinder, wir sind Wunderkinder, weil er uns Zukunft schenkt. Zukunft ist ja das zweite Stichwort, der zweite Gedanke. Als Gemeinde Jesu warten wir ja drauf, dass Jesus wiederkommt. Im Bekenntnis steht es ja auch. Wir bekennen es, aber glauben wir es auch, erwarten wir es auch. Ich erinnere mich noch, so wie ich Christ geworden ging, gab es da in Trier so eine Teestube, so ein Klätzchen da von den Jesus-Bibeln damals, und da sind junge Leute zum Glauben gekommen. Und wenn du da reinkamst und dein Pappbecher mit Tee trankst, da kamen sie mit strahlenden Augen auf dich zu. Weißt du, sagten die, Jesus kommt, dauert nicht mehr lang, wir werden es erleben. Also als normal gepolter Mensch denkst du, na ja. Aber die waren überzeugt davon, es passiert. Und wie in jeder Erweckungsbewegung, kann man in der Kirchengeschichte nachlesen, jede Erweckungsbewegung hatte immer eine ganz starke Naherwartung bei den Menschen, ganz stark. Aber wie ist heute? Geht es uns oft nicht so wie so einem Menschen der Gemeinde, nicht so wie einem Menschen, die einen Kreislaufkollaps erlitten hat? Da ist alles noch dran, die Augen, der Mund. Aber die Spannung fehlt, nicht? Die Lebensspannung. So ist es auch bei der Gemeinde, wenn die Erwartung, wenn die Naherwartung auf den wiederkommenden Herrn fehlt. Da bekommt die Gemeinde auch einen Kreislaufkollaps. Da ist der Gottesdienst noch da, es wird noch gelobpreist, es wird auch noch gepredigt. Aber ohne dieses Gespanntsein auf die Zukunft, auf den wiederkommenden Herrn, wird dieser Christenglaube saft- und kraftlos. Kirche ist dann wirklich nicht mehr systemrelevant. Wozu denn auch? Sie mutiert zu einem Religionsmuseum. Gestaltgewordene Langeweile. Einer hat das mal sehr treffend formuliert. Dann sagt er, dann haben wir einen Gott ohne Zorn, der Menschen ohne Sünde in ein Reich ohne Gericht durch einen Christus ohne das Kreuz bringt. Komplett daneben. Dann fürchte ich wirklich, dann werden die Menschen ringsum, Heiden nennt sie die Psalmen, Gesellschaft sagen wir heute etwas vornehmer, in Zukunft nicht mehr sagen können, an diesen Christen hat der Herr Großes getan, wenn es nur so zum Gähnen ist. Sie nehmen davon nichts wahr. Aber ich habe Hoffnung. Ich habe begründete Hoffnung, weil Gott immer wieder durch die ganze Kirchengeschichte hindurch die Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit geweckt hat. Und ich hoffe und bete, dass es bald der Wecker wieder klingelt und wir wieder wach werden. Ich schieb's ja auch immer vor mir her. Ja, wenn der Herr wiederkommt, ich will alle meine Enkel doch kennenlernen. Was ist, wenn er vorher kommt? Habe ich Pech gehabt. Aber die begeisterte Freude von Erweckungszeiten, die möchte ich mal wieder wirklich erleben. Die möchte ich mal wieder fühlen. Ich möchte die begeisterten Gesichter sehen. Unser Herr kommt bald. Und wenn wir dann aufwachen, wenn wir dann merken, wenn der Wecker klingelt, dann wissen wir es. Wir sind Glückskinder, wir sind Wunderkinder. Unser Herr kommt nämlich. Letzter Gedanke, sie blicken vorwärts und hoffen. Die beiden letzten Verse, da heißt es hier, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Da ist Träne, die Rede von Tränensaat und großer Ernte. Aussaat ist nicht so einfach und leicht, wie wir das heute so haben. Das wussten die Alten noch viel besser als wir. Vielleicht die Hungerjahre nach dem Krieg noch erlebt haben. Ne? Wer nur noch eine Handvoll Saat hat, hat zwei Möglichkeiten. Er kann heimgehen und Brot backen und dann ist er weg. Oder er kann sehen. Aussehen auf Hoffnung hin. Und dieses Bild begegnet uns immer öfter in der Schrift. Jesus greift es selber auf. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Der Psalm singt es, der Tag der Ernte wird kommen. Und Jesus sagt es uns nicht, der Tag der Ernte ist nah. Er wird wiederkommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ernte wird sein, nicht Ende. Kehren wir mal am Schluss zum Bethel-Psalm zurück. In der Geschichte Bethels und der von Fritz von Bodelschwingh kann man das sehr schön illustrieren. Er ist das lebende Beispiel dafür. Im westfälischen Delving starben dem Pfarrehepaar Friedrich und Ida von Bodelschwingh 1869 innerhalb von 14 Tagen alle vier Kinder. Und sie starben an Diphtherie, also dem Würgeengel der Kinder, wie man im 19. Jahrhundert sagte. Und einige Tage später sah man ihn mit Brettern und Werkzeug Richtung Friedhof marschieren, den ollen Bodelschwingh. Auf die Frage, was er denn da wolle, antwortete er, ich will am Grab meiner Kinder eine Bank bauen. Da will ich mit meiner Frau sitzen und Gott fragen, was er mir mit all dem Elend zu sagen hat. 1872 war das, brief man ihn an die evangelische Heil- und Pflegestalt, die gerade ziemlich neu gegründet war für Epileptische. Ja, typisch deutscher Titel, evangelische Heil- und Pflegeanstalt für Epileptische. Boah, bei Bielefeld. Und hier begann das Wirken des Vaters der Barmherzigkeit bei den Kranken. Bald machte er den langen Titel weg und nannte diesen kleinen Stadtteil von Bielefeld nur Bethel. Bethel, Haus Gottes, hieß es dann, bis heute. Und jetzt kommt, einige der neu erbauten Häuser, und die Bethel wuchs ja, ließ er mit Flachdach bauen, eigentlich ungewöhnlich fürs 19. Jahrhundert. Auf diesen Dächern, so hört man, wollte er mit seinen Kranken stehen und den wiederkommenden Herrn begrüßen. Und sicher dann auch mit diesen den Bethel-Psalm singen. Wenn der Herr die Gefangenen Israels erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Amen. Ich bete mit uns. Ja, wir gucken viel zu oft auf unsere Notlagen, auf das, was uns fehlt und vergessen, dass du alles schon getan hast. Und dass du kommst. Herr, der Psalm singt es uns vor und wir wollen es nach Glauben und nach Beten und nach Hoffen. Du kommst. Um die letzte Ecke der Weltgeschichte kommst du wieder. Nicht irgendein Unheil, nicht irgendeine Seuche oder ein Krieg, sondern du selber. Ernte wird sein und nicht Ende. Und wir vertrauen auf dich und hoffen, dass du bald kommst. Amen. Ja, ihr Lieben, geht in die neue Woche mit frischem Sauerstoff und dem Segen unseres Auferstandenen. Mit uns nehmen wir jetzt Gottes Segen und teilen ihn aus, wem immer wir begegnen. Gott allen Trostes und aller Verheißung, segne uns und behüte uns. Begleite uns mit deiner Liebe, die uns trägt und fordert. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Denn deine Gnade schafft neues Leben. Wende dein Angesicht uns zu und schenke uns Frieden. Amen.